Wendehausen, Heimat im Todesstreifen, Folge 5. Ein Abend in Wendehausen.
Willkommen bei Folge 5. Wir sind die Journalisten Eberhard Nembach vom Hessischen Rundfunk und Matthias Montag vom Mitteldeutschen Rundfunk. Beide haben wir Geschichte miterlebt, nah beieinander, aber ohne uns zu kennen. Zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, unmittelbar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die auf unserer Westseite Zonengrenze hieß.
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf im Sperrgebiet in der DDR. Hier haben die Menschen unmittelbar und täglich erlebt, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Unfreiheit und Angst. Und hier habe ich die Wendetage, die Demonstrationen im nahen Mühlhausen, das Aufheben des Grenzgebiets und den Fall der Mauer miterlebt. Das Dorf heißt wie dieser Podcast. Wendehausen.
Und schon dieser Ortsname war für mich und für alle, denen ich von dieser Idee des Podcasts erzählt habe, ein Synonym für eine bewegte und bewegende Zeit. Meine Heimat war Göttingen, das ist Zonenrandgebiet, hieß es jedenfalls damals. Und ich war in dieser Zeit oft in den Orten hier ganz in der Nähe unterwegs und habe die Geschichte mit den Augen eines Westdeutschen erlebt.
Diese fünfte Folge ist etwas anders. Heute sind wir in Wendehausen. Willkommen also in meiner Heimat. Wir sind im Gemeindezentrum, mitten im Ort. Hier trifft sich das Dorf, hier wird gefeiert. Wir sind nicht allein, wir sind mit vielen Wendehäusern, Gästen aus Nachbardörfern hier versammelt. In dieser fünften Folge wollen wir das Gespräch fortsetzen und erweitern.
Wir wollen die Geschichte hinter uns lassen und ins Heute eintauchen, nach vorne schauen, gemeinsam mit unseren Gästen. Da ist die Vorsitzende des Heimatvereins Wendehausen, Carina Schlothauer. Sie ist die Cousine von Matthias, deswegen werde ich mit ihr reden, damit wir ein bisschen journalistische Distanz haben. Da ist die Schriftstellerin und Publizistin aus Leipzig, Greta Taubert, herzlich willkommen. Und der Journalist, der Teil dieses Podcasts ist, viele haben ihn schon gehört, Björn Menzel. Außerdem Wendehäuserinnen, Wendehäuser, Menschen aus den Nachbardörfern hier im Gemeindesaal. Herzlich willkommen, guten Abend. Bei mir ist Carina Schlothauer vom Heimatverein. Erstmal Gratulation und vielen Dank für all das, was ihr gesammelt habt und weiter sammelt. Ich frage mich ja die ganze Zeit schon, als wir mit diesem Podcast-Projekt auf euch zukamen, wie war da der erste Gedanke? Oh super oder oh je?
Ich habe mich riesig gefreut über das Interesse, aber ich habe immer auch ein bisschen Bedenken, weil man Menschen fragen muss, ob sie sich öffnen, ob sie die Geschichte erzählen, ob man nochmal Wunden aufreißt oder ob man vielleicht besser Dinge sein lassen soll, wie sie sind. Aber ich glaube, die große Resonanz und kaum jemand hat gesagt, nein, ich mache da nicht mit, zeigt doch, wir wollen darüber reden, wie das hier war. Wir wollen darüber reden, wie es jetzt so ist. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, ja.
Das freut uns. Würdest du dir auch wünschen, dass Wessis diesen Podcast auch hören?
Ja, unbedingt. Mhm. Es gibt ja noch so viel, was Menschen allgemein nicht wissen. Ja? Viel wird über die Berliner Mauer gesprochen, aber dass es hier so viele Orte betroffen hat, die irgendwie einen Schlagbaum vor der Zufahrtsstraße hatten und ständig einen Ausweis mit sich führen mussten, das wissen viele selbst in Thüringen nicht und das wissen Leute in Baden-Württemberg, woher sollen sie es denn wissen? Ja? Und das ist ein Stück weit auch unsere Aufgabe, darüber zu reden und das zu sagen, wie das war und wie wir das erlebt haben. Und das sollten auch Wessis hören, ja?
Was würdest du dir denn wünschen, was das bei Menschen auslöst in West und Ost, die das hören?
Naja, schön wäre natürlich, wenn es weitergehendes Interesse weckt. Ja, wenn die Menschen nicht aufhören, sich zu informieren, wenn die Menschen nicht aufhören, miteinander zu sprechen und zu fragen, das wäre schon wünschenswert.
Also ich habe vor 35 Jahren hier in der Region dieses Aufbruchsgefühl gespürt. Das war ein ganz toller Moment, den ich auch für mich bis heute rumtrage und mich heute, wenn Wessis und Ossis übereinander reden, mich manchmal frage, wo ist das geblieben? Kann man das auch wiederfinden, dieses Gemeinschaftsgefühl?
Ich unterscheide gar nicht zwischen Wessis und Ossis. Ja. Also wir sind hier so dicht an Wanfried, an Heldra. Ich fahre zum Friseur nach Wanfried, zum Einkaufen. Keine Ahnung, ich fahre zum Arbeiten nach Göttingen. Da sitzen, keine Ahnung, wie viele Wessis und wie viele Ossis. Ja, bei manchen hört man es, dass sie vom Eichsfeld sind. Aber das, ich hoffe, dass das auch ganz vielen so geht, die in meinem Alter und jünger sind, dass die Unterscheidung zwischen Ossi und Wessi nicht im Vordergrund steht, sondern dass man sich dafür interessiert, aus welcher Region von Deutschland stammst du denn? Und das ist doch eigentlich im Vordergrund, ja.
Und wie hörst du jetzt so diese Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit gerade führen, wenn in Stadien zum Beispiel Ostdeutschland skandiert wird oder wenn Westdeutsche darüber reden, dass Ostdeutsche, dass ihnen zum Beispiel die Wahlergebnisse nicht gefallen im Osten? Wird das ein bisschen auch übertrieben, diese Ost-West-Spaltung?
Ja, man kann sich immer an so Sachen hochziehen. Ja, wir könnten aber auch über die Fischköppe debattieren oder über die geizigen Schwaben. Ich mache das nicht an Ossi und Wessi irgendwie fest, sondern wenn sich jemand aufregen will, ja, gerne, dann benutzt doch den Ausdruck Ossi oder Wessi, aber ja, nö.
Björn, was würdest du dir wünschen, was dieser Podcast bei Menschen, die ihn hören, auslöst?
Ich hatte so, nachdem wir hier unterwegs waren, so das Gefühl, ein Blick zurück, zwei Schritte nach vorn. Und das ist das, was ich gerne so mitgeben wollen würde. Denn natürlich blicken wir sehr, sehr viel zurück in diesem Podcast und wir hören Geschichten, was Menschen hier direkt an der Grenze erlebt haben, wie stark sie auch gelitten haben. Aber wir sehen auch, dass wir hier in einem wunderschönen Ort unterwegs sind. Dass wir hier eigentlich eine heile Welt haben, wenn wir mal uns woanders umschauen. Dass wir hier kaum Arbeitslosigkeit vorfinden, jedenfalls so wurde es uns mitgeteilt. Dass viele, viele Menschen in tollen sanierten Häusern wohnen. Dass hier Kinder leben, aufwachsen, Jugendliche zur Schule gehen, woanders hingehen zur Ausbildung. Aber, und das haben wir auch immer wieder gehört, wieder zurückkehren nach Wendehausen, weil das hier ihre Heimat ist. Und es doch hier auch ein sehr starkes und gutes Lebensgefühl gibt. Und ich glaube, wenn man das projizieren kann, und das trifft ja, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, nicht nur auf Wendehausen, sondern das trifft ja auf ganz, ganz, ganz viele Orte in Deutschland zu. Das wäre so mein Wunsch.
Ich fand das gerade bemerkenswert, das verschwimmt hier im Raum. Greta Taubert, Publizistin, kommt auch aus einem kleinen Dorf im Thüringer Wald, lebt in Leipzig. Du beschäftigst dich sehr viel mit diesen auch sozial- und sozialdemografischen Fragen. Denkst du noch in Ost und West?
Nicht einen ganzen Tag. Aber es ist eben doch eine starke Identitätskategorie, die mich durchaus interessiert. Ich habe zuletzt ein Buch gemacht, das heißt Guten Morgen, du Schöner, und hat uns in Begegnungen mit ostdeutschen Männern. Ich bin also ein Jahr durch Ostdeutschland gefahren und habe deren Geschichten eingesammelt. Insofern, wenn ich jetzt sagen würde, nö, ja, dann könntest du mir das ja sozusagen auch anderes nachweisen. Und jetzt fragst du dann wahrscheinlich, warum ich das mache, oder? Das ist eine andere Frage.
Eine Publizistin halt, die kann sich die Fragen dann selbst stellen. Warum glaubst du, dass das noch so ein Thema ist? Ich frage mich immer, warum wir das noch nicht überwunden haben. Und ich fand das Beispiel so schön, ne? Den Ostfriesen oder den geizigen Süddeutschen. Ich verknüpfe das jetzt nicht mit einer Region. Warum wir es nicht schaffen, die Regionen und deren Stärken miteinander in Vergleich zu bringen, und eben, sondern immer eher das Trennende in den Vordergrund zu stellen.
Das glaube ich nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass viele Menschen, die hier im Raum sitzen, vielleicht auch viele andere Identitätskategorien haben, die eben sagen, ich bin Wendehausenerin oder ich bin Rentnerin oder ich bin Zugezogener oder ich bin Ehefrau, Mutter, keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben sehr viele unterschiedliche Kategorien. Warum Ostdeutschland aber so ein interessantes Gewebe ist, das offensichtlich auch nach 35 Jahren noch nicht auserzählt ist, denn es sind bereits sehr viele Geschichten darüber geschrieben worden, fiktionale, es sind Filme, Musik, Podcasts, alles Mögliche. Aber warum ist das so interessant? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es dieses Land eben nicht mehr gibt. Und das bedeutet, anders als bei anderen Fragen, wo komme ich eigentlich her oder wer bin ich, könnte jetzt zum Beispiel jemand mit Migrationshintergrund sagen, ich fahre wieder zurück in die Türkei und gucke, ob die Bilder überhaupt mit dem übereinstimmen, was meine inneren Bilder sind. Oder der Herr, der sich gerade eben gemeldet hat, der könnte ja wieder mal in sein Heimatdorf zurückfahren und sagen, ist das eigentlich noch so? Ist die BRD, steht die eigentlich noch? Ganz schön hässliche Häuser hier. Aber für uns, also selbst für mich als so, ich habe ja eher so einen ostdeutschen Migrationshintergrund schon fast, könnte man sagen. Ja, also ich bin eher so ein Wende-Millennial. Ist das so interessant, weil die Geschichten nicht mehr direkt nachprüfbar sind. Und dann wird's halt immer interessant, weil dann kommt etwas hinzu, was man Konfabulation nennt. Das heißt, wir füllen sie mit ganz viel Angereichertem, was wir gelesen haben, was wir uns immer wieder selbst erzählt haben. Und dadurch wirken sie noch mal stärker als welche, die man ja aus dem Ruhrpott sich jetzt vielleicht so erzählen könnte. Es sei denn, die Zeche ist dort auch zu, die haben mittlerweile auch interessante Geschichten des Verschwindens zu erzählen.
Das heißt, der Westen ist eigentlich viel langweiliger als der Osten?
Naja, ich möchte das eigentlich gar nicht so bewerten. Ich persönlich bin auch daran, ich finde es immer gut und deswegen finde ich den Podcast auch gut, wenn man Menschen zu Wort kommen lässt, die selbst ihre eigene Perspektive offenlegen können, wo nicht über sie geredet wird, sondern wo mit ihnen geredet wird und wo sie selbst ihre Träume und Traumata erzählen können. Und ich finde das aber auch spannend, wenn man das eben mit einer türkischen Putzfrau Reinigungskraft in Düsseldorf tun würde oder mit einem illegalen Menschen, der irgendwie am Hamburger Hafen arbeitet. Also das sind ja auch interessante Geschichten und ich möchte die auch hören.
Ja.
Auf einer Rückfahrt von Interviews hier zu dem Podcast Wendehausen haben Pierre und ich die Theorie aufgestellt, dass wir genau diese Frage, die du eben gestellt hast, dieses West- und Ost-Ding, dass wir das eigentlich gar nicht unbedingt in Wendehausen klären können. Denn wir hatten so das Gefühl, umso näher wir der ehemaligen Grenze kommen, umso weniger wird auch in Ost und West unterschieden. Denn die Menschen, die wir hier getroffen haben, wir waren ja in Heldra, auf dem Westen Teil der Seite, im Hessischen, und wir waren hier in Wendehausen. Und da spielte für uns, oder vom Gefühl her, diese Grenze im Heute kaum eine Rolle. Also genau das, was Frau Strothauer eben gesagt hat. Da ist der Friseur, da ist der Schlachter, die Feuerwehr macht was zusammen und so weiter. Aber wenn wir mal 100, 200 Kilometer uns wegbewegen von der ehemaligen Grenze, egal in welche Richtung, ob nach Ost oder nach West, da habe ich eher das Gefühl, da gibt es noch mehr diese Diskussion, dass es die Ossis, die da drüben, die Wessis, die da drüben und so weiter. Und meine Erklärung ist, ja, hier kennt man sich halt. Also hier spricht man miteinander, hier macht man Dinge zusammen. Und wenn ich dann Statistiken lese, dass es noch heute, 35 Jahre später, Westdeutsche gibt, die noch nie im Osten gewesen sind. Ich denke mal, der Ostdeutsche waren fast alle mal im Westen und haben mal geguckt, wie golden es da eigentlich ist. Umgekehrt vielleicht eben statistisch gesehen nicht so. Deswegen würde ich sagen, diese Frage kann man eher noch weiter weg von Wendehausen klären.
Frage nochmal an Carina Schlothauer. Gibt es dieses Interesse bei Jüngeren für DDR-Geschichte? Erlebt ihr das?
Ja, schon. Wir sind ja im Sommerhalbjahr immer sonntags am Mahnmal Grenzturm und kommen da mit ganz vielen Menschen ins Gespräch. Da sind viele junge Leute, die echtes Interesse haben. Also die wählen das Ziel nicht, weil es gerade Sonntag ist und nichts anderes los ist, sondern das ist schon auch echtes Interesse in die Geschichte und auch in die Geschichte, die ja die Eltern, die Großeltern unmittelbar betroffen hat. Und manchmal vielleicht es gar nicht so leicht ist, ins Gespräch mit den Eltern, mit den Großeltern zu kommen über das Thema. Und es so ein Ort wie das Mahnmal Grenzturm braucht, dass junge Leute auch ihre Eltern, ihre Großeltern fragen können und sich ja informieren können.
Ja, und es ist auch schwierig zu überprüfen, was die Großeltern und Eltern sagen, weil man kann ja nicht hinfahren und gucken, ob es so ist. Man muss also sich anders damit beschäftigen. Wenn ich mich hier im Raum umschaue, sehe ich Menschen, von denen ich glaube, dass sie nicht in der DDR gelebt haben. Darf ich mal nach da hinten in die Ecke fragen, wo jüngere Leute stehen? Wie ist das für Sie, diese DDR-Geschichte? Ist das interessant? Ist das wichtig?
Ja, ich bin Martin Ohnesorge, wohne hier in Wendehausen, bin hier groß geworden und lieb's hier zu wohnen. Ja, definitiv. Also es ist omnipräsent. Man kommt mit Älteren zusammen, ist halt auf dem Dorf so. Und man hört sich die Geschichten an. Ich finde es interessant. Ich finde es auch wichtig, dass das von der jüngeren Generation nicht vergessen wird, damit wir das weiter im Kopf tragen und auch unseren Freunden erzählen. Ich kann es gerade für mich sagen. Ich war in Erfurt zum Studieren, bin da mit vielen Wessis zusammengekommen, die gar nicht so die DDR-Geschichte kennen. Und ich habe versucht, denen das zu erklären, wie sie so war und ihnen das näher zu bringen.
Wenn wir darüber reden, vielen Dank. Man kann das ja im 1:1 oft nicht transportieren. Also wir könnten jetzt in die Welt gehen und diese Geschichten erzählen. Peter, ist das noch ein Job, dass wir diese Geschichte wachzuhalten haben, um das Miteinander zu befördern?
Ui, das ist schwierig. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Gottesauftrag, das zu tun. Aber ich glaube, dass es weiterhin spannend ist, diese Geschichten zu erzählen, nach innen und nach außen. Und weil du das vorhin erwähnt hattest, ich glaube, je weiter weg Menschen von ihrer eigenen Heimat sind und vielleicht auch sozusagen diese Zeit weg ist, umso spannender wird sie dann auch wieder. Also die stärkste Ostidentität habe ich während meiner Recherchen bei Leuten gefunden, die mittlerweile in Afrika leben oder irgendwie ins Ausland gegangen sind, die dann plötzlich gemerkt haben oder eben in Westdeutschland leben und sagen, huch, jetzt kommt erst meine ostdeutsche Prägung. Und was mir aber aufgefallen ist, muss ich noch ganz kurz sagen, so in der Frage, warum sollten wir denn jetzt heute noch darüber erzählen? Who cares, ne? Ob ich halt irgendwie aus Frauenwald komme und auf meinem Berg gesessen habe oder ihr hier irgendwie in Wendehausen, naja, gut. Aber mir ist halt was aufgefallen während meiner Recherchen. Und zwar gibt es etwas, das ich pragmatische Emanzipation nenne. Eben auch bei jüngeren Ostdeutschen. Und zwar, weil sie ja mit ostdeutschen Muttis aufgewachsen sind. Das ist die erste Generation, die sozusagen ein voll emanzipiertes Elternhaus hatten, wo beide gearbeitet haben. Und die Männer sich dann irgendwie auch gefragt haben, naja, wie will ich denn jetzt meine Kinder großziehen? Naja, ist doch klar, dass meine Frau dann natürlich auch arbeitet. Und das ist anders als in Westdeutschland, auch noch in meiner Generation. Das heißt, man kann jetzt entweder am großen Feminismustisch sitzen und sich überlegen, wie macht man das und was sind denn da die guten Argumente? Oder man unterhält sich mal mit einem ostdeutschen Mann, der sozusagen eine Mutti hier hatte und wie der das macht. Und ich finde, man darf sich irgendwie auch mal erlauben, von Ostdeutschen oder ostdeutsch sozialisierten oder durch ostdeutsch geprägte Menschen beeinflusst, mal nachzufragen, wie ist denn das eigentlich bei euch und davon zu lernen.
Ist das nicht viel zu kurz gekommen in den letzten 35 Jahren, dass man auch die eben gerade von dir genannten Sozialisierten mal gefragt hat?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich der große Schmerz der Ostdeutschen, dass sie nicht so oft gefragt wurden und dass sie jetzt dann manchmal das besonders deutlich irgendwie sagen wollen. Und insofern ist es total gut, dass wir uns immer wieder zusammensetzen, auch mit anderen und aber auch trotzdem voneinander lernen. Ne? Also so sich nicht nur auf sich selber hören, sondern auch wirklich sich zu fragen, was sind denn jetzt Themen, die wirklich bewegen? Und wenn wir irgendwie über Grenze sprechen, dann kann man sich ja auch schon fragen, okay, Europa hat auch eine wahnsinnig krass bewachte Grenze und es gehen wahnsinnig viele Gelder, die auch unsere Steuergelder sind, irgendwie an eine der brutalsten Grenzen der Welt und es sterben jeden Tag Menschen. Und da können wir uns sozusagen irgendwie erzählen, ja, hier war richtig schlimm und so. Aber was lernen wir denn daraus? Und was unternehmen wir heute dagegen, dass kein Unrecht mehr passiert? Also lassen wir mal diesen Diskurs nicht so im total luftleeren Raum, sondern es gibt auch heute noch total viele Probleme, wo Ostdeutsche durchaus mitsprechen dürfen.
Wie kann dieser Diskurs dann gelingen? Weil das ist ja im Moment tatsächlich so eine Beobachtung, dass man, wir sind relativ kurz nach Landtagswahlen, dass man die Beobachtung macht aus den eher westlichen Bundesländern wieder mit Befremden Richtung Osten geguckt wird und dann man sich fragt, was treiben die denn jetzt da schon wieder? Es Töne gibt, die mir sagt, oh Gott, wie schnell kriegen wir die Grenze wieder aufgebaut? Also die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie kann denn genau das, was du gerade thematisiert hast, wie kann uns das denn viel besser noch gelingen, dass wir dieses, dass wir aufhören mit den Vorhalten und hinkommen zu dem, was du sagst, nämlich diesem Zuhören, Verstehen, Verstehen, aber auch Verstehen wollen.
Oh, ich glaube, wenn ich die Antwort darauf wüsste, dann wäre ich eine reiche und berühmte Frau. Ich glaube, dass diese Dialoge natürlich ein Anfang sind, aber es hilft auch nicht, irgendwie die Ostdeutschen sozusagen so zu exotisieren. Weil wenn du dich in Europa umguckst, also eben nach Ungarn, nach Italien, nach Holland, nach Frankreich und so, da gibt es genau die gleichen Entwicklungen wie hier in Deutschland. Und insofern ist Ostdeutschland nicht der Exot, sondern fast sozusagen der europäische Durchschnitt schon fast, könnte man sagen. Insofern ist das keine ostdeutsche Spezialität, jetzt plötzlich irgendwie rechts zu werden, sondern es gibt allgemein ein globales Problem, was irgendwie diesen Trend zum Totalitarismus wieder angeht. Und das sollten wir sozusagen auch in diesen Zusammenhängen uns mal angucken. Es ist schön, die kleinen Geschichten zu erzählen und hinzuhören und Menschen ernst zu nehmen in dem Wissen, das sie haben. Aber die Probleme liegen heute auf einer anderen Skala und da darf man vom Kleinen aufs Große auch durchaus mal gucken.
Beim Mitreden hat Björn sofort das Mikrofon gehoben.
Ich würde sagen, zu Wort kommen lassen. Zu Wort kommen lassen ist extrem wichtig. Ich war mal Korrespondent in Thüringen bei einer großen Nachrichtenagentur und aus Berlin, aus der Zentrale, hat am Anfang der Chefredakteur gesagt, ja, Herr Menzel, wir gucken so 2-3 Mal im Jahr richtig nach Thüringen, nämlich wenn irgendwas in Buchenwald passiert, wenn irgendwas mit Goethe und Schiller ist und wenn irgendwas mit Nazis ist. Und das ist genau das Problem, finde ich. Es gibt quasi, jetzt war wieder der große Leuchtturm-Scheinwerfer und das ist jetzt ein bisschen Medienkritik, dieser große Leuchtturm-Scheinwerfer wurde jetzt auf Thüringen gestellt, der wurde auf Brandenburg und der wurde auf Sachsen gestellt und dann wird er wieder abgeschaltet. Und dafür, und ich merke das selbst bei mir, gibt es eine ganz feine Sensorik, auch unter den Menschen, die das betrifft. Es gibt hier so viele Themen und die Menschen sind so vielfältig. Ein Lokaljournalist hat mal zu mir gesagt, Björn, geh raus auf die Straße, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Da würde ich gerne mal nachfragen. Also man könnte auch sagen, Niedersachsen geht es auch nicht anders. Wie du sagst, auch Niedersachsen ist nur selten in den Nachrichten und da gibt es auch viele Menschen, die sich nicht gehört fühlen und auch zu Recht. Aber ich habe heute Abend an mehreren Stellen so diesen Nebensatz gehört, in den 90er Jahren, unmittelbar nach der Wende, ist sehr, sehr wenig zugehört worden. Viele hatten auch keine Zeit zum Erzählen oder mussten sich ganz neu orientieren. Gibt es schon auch eine Erzähl- und Zuhörlücke, die besonders Ostdeutsche betrifft, die vielleicht jetzt sich noch zu schließen, nachträglich lohnt. Also gab es Jahre, in denen zu wenig geredet und gefragt wurde, in denen Wessis zu wenig zugehört haben, in denen Menschen in Ostdeutschland vielleicht auch zu wenig darüber geredet haben? Nö? Greta schüttelt den Kopf.
Nö, man muss sich wirklich mal so alte Fernsehbeiträge angucken. Macht ihr ja wahrscheinlich auch ab und zu. Ich finde das ganz krass, wie Ostdeutsche da über die Treuhand schon sprechen und wie reflektiert sie da auch schon sind. Aber wir vergessen sowas natürlich auch ganz schnell wieder. Auch mal wieder bei Go Trabi Go reingucken. Da sind alle Themen schon verhandelt. Hört sich jetzt witzig an, aber es stimmt. So, also der Diskurs ist eigentlich die ganze Zeit da, aber wir möchten eben auch immer wieder daran anknüpfen. Ich glaube nicht, dass zu wenig geredet wurde, aber wie geredet wurde und wer geredet hat, das unterscheidet sich vielleicht heute, dass man so sagt, okay, über soziale Medien oder über solche Bürgerformate oder so können noch mehr Leute mitreden.
Wenn ich darüber nachdenke, was hier vielleicht kaputt gegangen ist, wenn man das mal so sagen darf, ne, dann komme ich auch immer auf die 90er Jahre. Und als wir darüber nachgedacht haben, hier einen Podcast zu machen über diese Zeit vor der Wende bis zur Wende, habe ich gedacht, ja, viele Geschichten, schon mal gehört, gelesen. Aber eigentlich, was ich ganz, ganz wenig bisher aus der heutigen Sicht mal gehört oder gesehen habe, ist die verrückten 90er Jahre, die wir hier alle erlebt haben. Und wir haben das bei den Interviews gemerkt. Da spricht irgendwie kaum jemand drüber. Also da liegt irgendwie so viel brach oder da ist auch so viel passiert und jeder hatte mit sich selbst zu tun und ich weiß es von meinen Eltern und wie ich aufgewachsen bin, wie irre das hier eigentlich war. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir hatten ja vorhin die Frage, muss über von vor 35 Jahren gesprochen werden? Ja, muss gesprochen werden, aber es muss auch von vor 25 Jahren gesprochen werden.
Ist ja eine Podcast-Idee, oder?
Bitte.
Das Raunen im Raum heißt, wir haben schon die ersten Protagonisten auch hier wieder am Start. Was mich beschäftigt ist, wenn wir darüber reden, wir müssen reden, braucht es auch Menschen, die zuhören. Wir sind ja viel zu oft in dieser eindirektionalen Richtung unterwegs. Wie bewegen wir uns als Gesellschaft in diese Richtung? Mir fehlt da so der Move zu sagen, wie kommen wir wieder ins Gespräch? Und Gespräch heißt auch zuhören, auch den Moment Stille, auch die andere Meinung oder die andere Sicht ertragen. Greta, wie kommen wir wieder dahin? Oder müssen wir einfach die aktuelle gesellschaftliche Verfasstheit mitnehmen?
Naja, wir erleben schon, wie Gesellschaft gerade in sehr viele Teilbereiche zerbricht und es manchmal richtig schwierig wird, sich zu überlegen, wie spreche ich denn mit jemandem, der vielleicht eine ganz andere Meinung hat oder der ganz anders sozialisiert ist. Und für mich persönlich, das ist das nicht nur mein Hobby, das ist auch mein Beruf, dass ich sozusagen mir immer besonders gerne Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen suche, die ganz anders sind. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir versuchen immer zuerst mal zu gucken, was haben wir denn gemeinsam? Also hier zum Beispiel sind die Wurstplatten das, was uns verbindet. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, dass ich hier gleich mit zur Wurstplatte gegangen bin. Und über diesen Geschmack einfach nur, da könnte ich ja auch Stunden reden. Dann gucke ich mal, kann ich über Angeln reden oder über eine Simson könnten wir reden. Oder dann gucken wir halt einfach mal, ja. Oder vielleicht hat jemand eben Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wander gelesen oder das. Also wir suchen erstmal das Gemeinsame, weil das ist das Wichtige, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Egal wie unterschiedlich wir erstmal scheinen, sind wir am Ende auch ganz banal uns so, so ähnlich. Und es macht richtig dolle Spaß, das kennenzulernen.
Also Pro-Tipp, der Fleischer des Ortes ist im Raum. Der Abend ist gerettet. Ich finde das eine sehr schöne Vorstellung, dass wir sagen, lasst uns doch erstmal darüber reden, was uns eint und weniger darüber reden, was uns trennt. Und gleichzeitig beobachte ich, dass wir sehr viel verklären in dem, wie wir Dinge sehen. Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, mir fällt dieser Vergleich heutzutage, wir sind ja wie eine DDR 2.0. Man kann ja nichts mehr sagen, wir haben ja gar keine echte Meinungsfreiheit mehr. Das gruselt mich etwas, wenn ich von den Erfahrungen höre, die in diesem Podcast geteilt wurden. Das heißt, für mich ist noch so dieses eine unbearbeitete Thema im Kontext dieses Podcasts die Frage, mit welcher Erinnerung gucken wir dahin zurück? Mit einer romantisierten, mit einer schrägen, mit einer echten? Wie?
Naja, das Leben hat ja genau diese Momente, oder? Sie hat die romantischen und die schrägen und die verletzenden. Und ich finde, wir dürfen uns das erlauben, innerhalb eines Gesprächs alles auch mal zu durchwühlen. Es gibt nicht diese eine richtige Antwort. Es gibt auch nicht diese eine richtige Perspektive, sondern es ist eigentlich ziemlich spannend, genau die Unterschiedlichkeiten einzusammeln. Manchmal verändern die sich, glaube ich, auch sogar. Also das, was früher mal wehgetan hat, kann heute schrecklich sein. Oder was damals in den 90ern, die Baseballschlägerjahre, da wurde sehr viel drüber gesprochen. Da sagen manche, das war damals meine Normalität. Da hatte ich überhaupt gar kein Verlangen, danach zu sprechen. Und heute merkt man, wie weh das eigentlich getan hat, vor Nazis wegzurennen. Also einladen, das darf alles sein. Alle Emotionen und Perspektiven sind erlaubt.
Es ist so ein schöner Satz immer, sind die Ossis denn endlich im gemeinsamen Deutschland angekommen? Eberhard, immer, sind denn die Wessis
genau, im gemeinsamen Deutschland? Die Frage stelle ich immer, sind eigentlich die Wessis im gemeinsamen Deutschland angekommen? Ich wohne ja inzwischen ganz weit im Westen in Frankfurt am Main und da gibt es schon viele, die die DDR eigentlich nur aus dem Fernsehen kennen oder aus Filmen oder sonst wie. Wir haben es ja gehört, sind nicht alle hier gewesen. Ich glaube schon, dass dieses Gefühl, was wir damals hatten, ein neues gemeinsames Deutschland entsteht, dass das verloren gegangen ist auf beiden Seiten und dass man es vielleicht aber auch wiederfinden kann.
Und was ich mitnehme aus den vergangenen 30 Minuten, ist tatsächlich auch ein Funken einer gewissen ostdeutschen Emanzipation, die man mitnehmen kann, oder Identität, die man mitnehmen kann und auf die wir gegebenenfalls auch stolz sein können, von denen wir profitieren könnten. Herzlichen Dank für diesen erneuten Austausch. Es ist gut, wir sind im Gespräch aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Haltungen. Das sollten wir immer sein, dialogfähig. Danke an alle, die an diesem Podcast mitgewirkt haben, die heute Abend hier waren, vor und hinter den Mikrofonen. Danke fürs Hören und Einlassen in diese Reise in meine Heimat. Informationen zum Podcast, mitwirkende, Link zum Heimatverein finden sich in den Shownotes.
Wendehausen, das hat uns einiges gelehrt. Man kann eine Vergangenheit hinter sich lassen, man muss sie nicht verklären, man muss sie nicht beschönigen, auch nicht dramatisieren. Man kann Wichtiges als Lernerfahrung mitnehmen, sie lebendig halten und man kann sich daran erinnern, was für ein tolles Aufbruchsgefühl es am Ende dann doch war damals. Herzlichen Dank.
Und zum Schluss noch ein Hörtipp.
Da lag ich noch im Kreißsaal. Mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, drei Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden? Deutschland, ein halbes Leben, startet am 8. Oktober mit den ersten beiden Episoden. Werbefrei in der ARD-Audiothek und in eurer Lieblings-Podcast-App. Danach folgt dann jede Woche eine neue Episode. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Nehmt doch gern schon mal die Verfolgung auf.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.